Das hier ist vielleicht die verrückteste Geschichte, die ich je gehört habe. Sie balanciert seltsam auf diesem verschwommenen Grat zwischen beängstigend und irgendwie lustig. Manchmal denke ich daran zurück und muss unweigerlich grinsen. Aber wenn mir das selbst passiert wäre, hätte ich es ganz sicher nicht lustig gefunden. Technisch gesehen ist das die Geschichte meines alten Kumpels aus der Mittelstufe, aber sie wurde zu 100% von beiden Elternteilen bestätigt. Und da er sie in nächster Zeit ganz bestimmt nicht per E-Mail aufschreibt, erzähle ich sie einfach selbst. Wir waren in der Mittelstufe befreundet, doch dann zog er für eine Weile aus der Stadt weg. Wir dachten, das wäre das Ende unserer Freundschaft, denn der Ort, an den sie zogen, lag am anderen Ende des Bundesstaates. Aber weniger als ein Jahr später zog er wieder zurück in die Stadt, als wäre nie etwas gewesen. Anfangs war ich einfach nur zu glücklich, um zu hinterfragen, warum sie so schnell zurückgezogen waren. Also fragte ich nicht. Doch mit der Zeit wurde ich immer neugieriger. Also fragte ich meinen Kumpel irgendwann doch. Und ich schwöre, unter all den möglichen Antworten, die ich erwartet hatte, die, die er mir gab, war nirgends in den Top 100. Ohne jegliche Ironie in der Stimme sagte er, ein nackter Typ hat immer wieder in unseren Garten gekackt. Wie du dir denken kannst, habe ich mich bei dieser Antwort kaputt gelacht. Und ich schwöre, die Tatsache, dass er das mit völlig ernster Miene sagte, machte es nur noch lustiger. Ich dachte, das muss ein Witz sein. Ich meine, das musste ein Witz sein. Aber das war es nicht. Mein Kumpel war todernst. Ich erinnere mich noch genau, wie er mir das zum ersten Mal erzählte. Wir saßen einfach in seinem Hinterhof. Da ich seine Eltern schon ewig kannte und gut mit ihnen auskam, beschloss ich, sie selbst zu fragen. Doch dann packte mich mein Kumpel am Arm und schaute mich mit einem verängstigten, flehenden Blick an und bat mich, es seinen Eltern nicht zu sagen. Und das überzeugte mich ziemlich schnell davon, dass er nur Quatsch redete und dass das alles Teil eines ausgeklügelten Scherzes war, mit mir als zentralem Opfer. Aber Jahre später, wie ich schon erwähnt habe, fand ich heraus, dass es zu 100% wahr war. Sie hatten das Haus zu einem reduzierten Preis von einem Paar gekauft, das offenbar verzweifelt loswerden wollte. Und mein Kumpel und seine Eltern fanden ziemlich schnell heraus, warum die Vorbesitzer so scharf auf den Verkauf waren. Nacht für Nacht, etwa eine Woche lang, tauchte plötzlich ein großer Haufen Kot, entweder auf dem Vorder- oder dem Hinterrasen auf. Die Haufen waren so riesig, dass sie zunächst dachten, es müsse ein Bär oder so etwas sein. Sein Vater blieb schließlich mehrere Nächte in Folge wach, bewaffnet mit einer Waffe, vielleicht 3 oder 4 Nächte hintereinander, bis er den Übeltäter endlich auf frischer Tat erwischte. Es war kein Bär, es war ein Mann. Ein nackter Mann, der in ihren Garten kletterte, sich hinhockte und auf den Rasen kackte. Der Vater meines Kumpels sagte, er sei so schockiert gewesen, dass er zunächst einfach nur dastand und den Typen anstarrte. Halb erstarrt, halb panisch. Der Kerl verrichtete sein Geschäft, kletterte wieder über den Zaun und verschwand in der Nacht. Der Vater meines Kumpels rief sofort die Polizei an, schilderte alles und sie sagten ihm, er habe 2 Möglichkeiten. Entweder solle er den Typen erschießen oder ein gutes Foto von ihm machen, damit man ihn identifizieren und verhaften könne. Der Vater meines Kumpels entschied sich für eine Mischung aus beidem. Er hatte bereits eine Waffe, also kaufte er sich zusätzlich eine Kamera. Er wollte den Typen nicht einfach erschießen, aber ihn auch nicht entkommen lassen, damit er weiterhin Gärten zuscheißen konnte. Also blieb er erneut nachts wach, halb dabei, sich selbst völlig zu überfordern, da er ja tagsüber weiterhin arbeiten musste. Und dann, eines Nachts, erwischte er den Typen wieder. Übrigens, zu dieser Zeit wurde kein anderer Garten auf diese Weise heimgesucht. Der Vater meines Kumpels war also stinksauer bei dem Gedanken, dass er offenbar gezielt ausgesucht worden war. Als er den Typen dann endlich erneut sah, wartete er, bis der Mann sich komplett hinhockte. Dann stürmte er mit Kamera und Waffe auf ihn los, um ein paar Nahaufnahmen zu machen. Er dachte, er sei auf der sicheren Seite. Schließlich hatte er ja eine Waffe. Aber offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass der Typ ein kompletter Psychopath war, was er angesichts der Umstände aber wohl hätte einkalkulieren sollen. In dem Moment, in dem er anfing, Fotos zu machen, sprang der Typ auf ihn los. Nur hatte der Vater meines Kumpels weder die Reflexe noch das Training, um die Waffe überhaupt abzufeuern. Stattdessen fiel er zurück und der nackte Irre schnappte sich seine Waffe. Es kam zu einem Gerangel, viel Geschrei, die Nachbarn wurden geweckt und schließlich riss der nackte Typ die Waffe an sich. Ich verstehe vollkommen, dass das eine absolut furchterregende Situation gewesen sein muss, aber die Vorstellung, dass der Typ die ganze Zeit nackt war, macht das alles einfach nur surreal. Er richtete die Waffe auf den Vater meines Kumpels und drückte ab. Nichts. Er versuchte es nochmal. Wieder nichts. Zu diesem Zeitpunkt waren einige Nachbarn bereits über den Zaun gekommen und überwältigten den Typen, bevor er die Waffe entsichern konnte, was der Vater meines Kumpels vor dem Aufeinandertreffen mit dem Phantomkacker völlig vergessen hatte. Im Gerangel ließ der Typ die Waffe schließlich fallen und rannte sofort über den Zaun davon. Glücklicherweise hatte der Vater meines Kumpels ein paar ziemlich gute Bilder vom Gesicht des Mannes gemacht. Und obwohl die Kamera im Kampf um die Waffe zu Bruch ging, konnte die Polizei den Film entwickeln. Steckbriefe wurden aufgehängt, das Bild tauchte in den lokalen Nachrichten auf und schließlich wurde der Typ gefunden und verhaftet. Aber jetzt kommt's. Die Polizei ließ ihn laufen. Ich weiß nicht genau, wie sie es geschafft haben, das dermaßen zu verkacken, aber irgendwo auf dem Weg hat irgendjemand eine Akte oder ein Beweisstück vermasselt und der Typ kam einfach davon. Sobald mein Kumpel und seine Familie davon erfuhren, puff, waren sie weg. Kein Wort. Sie zogen wohl zu irgendwelchen Schwiegereltern oder so, bis sie ihr altes Haus zurückkaufen konnten, das zwischenzeitlich irgendein Makler verwaltete. Ich glaube ehrlich gesagt, die Familie meines Kumpels zog nur deshalb zurück, weil sie dachten, dieser Psycho würde zurückkommen und vielleicht den Vater umbringen. Aber die Art, wie er das verdrängte, indem er einfach sagte, oh, da hat jemand in unseren Garten gekackt, bringt mich auch heute noch zum Lachen. Aber wie ich am Anfang schon sagte, es wäre ganz sicher nicht lustig gewesen, das selbst durchzustehen. Vor allem nicht, wenn ich selbst in den Lauf einer Waffe geschaut hätte, in den Händen eines nackten, kackbesessenen Psychopathen. Zum Glück habe ich selbst keine persönlichen Geschichten, die ich mit dir teilen könnte, was mich wohl irgendwie glücklich schätzen lässt, denke ich. Aber mein Onkel mütterlicherseits hat eine ziemlich gute Geschichte aus seiner Kindheit. Meine Mutter behauptet, sich an nichts davon zu erinnern, aber sie war damals auch noch ein Baby. Also, wie soll sie auch? Es geht um einen geplanten Umzug, den mein Opa damals ins Auge gefasst hatte, und um das Haus, das er vor dem Einzug renovieren wollte. Die Geschichte geht so. Meine Großeltern mussten aus ihrem alten Wohnwagen raus und in ein richtiges Haus umziehen. Meine Oma war im letzten Stadium ihrer Schwangerschaft mit meiner Mutter, also machte sich mein Opa auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Das Problem war nur, dass sie finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet waren. Deshalb kaufte Opa kein neues Haus, sondern entschied sich für ein renovierungsbedürftiges. Und soweit ich gehört habe, oh je, hat er sich da ein wahres Wrack ausgesucht. Das Haus war praktisch eine Ruine. Aber für meinen Opa war das ein Vorteil. Er hatte sowieso vor allem das Grundstück im Blick und große Pläne dafür. Opa und sein Kumpel machten sich also ans Werk, das Haus zu entrümpeln. Während sie auf einen Klempner oder irgendjemanden warteten, begannen sie im Hinterhof zu arbeiten. Ich kenne die genauen Details nicht, aber angeblich war der Boden dort völlig verdorben oder unbrauchbar, wie auch immer man das nennt, wenn ein Rasen nicht mehr zu retten ist. Also wollten sie die Erde abtragen und ersetzen lassen. Jemanden mit frischer Erde und Geräten mussten sie ohnehin beauftragen, aber das Graben konnten sie selbst übernehmen. Und genau da stießen sie auf einen vergrabenen Haufen Knochen. Zuerst dachten sie sich nicht viel dabei. Unter den Überresten war ganz offensichtlich ein Tierschädel. Also vermuteten sie, es handle sich nur um das Grab eines alten Haustiers oder so etwas. Doch dann fanden sie noch einen Schädel und noch einen und wieder einen. Je tiefer sie gruben, desto mehr Knochen kamen zum Vorschein. Und dann fanden sie ein großes Knochenstück, viel zu groß, um noch von einem Tier zu stammen. Also riefen sie die Polizei. Als die Beamten eintrafen, sagten sie zuerst, es handele sich wahrscheinlich um den größten Fall von Tierquälerei in der Geschichte des Bundesstaates. Aber als das große Knochenstück eindeutig als menschlicher Überrest identifiziert wurde, wurde die Sache sehr viel ernster. Das gesamte Grundstück wurde zum Tatort erklärt. Mein Opa durfte dort etwa ein Jahr lang keine Arbeiten mehr durchführen, während die Polizei das gesamte Areal durchwühlte, auf der Suche nach weiteren Gräbern. Als meine Oma davon erfuhr, stand für sie fest, niemals im Leben würde sie dort eine Familie großziehen wollen. Am Ende blieb meinem Opa nichts anderes übrig, als zu warten, bis sich der Trubel gelegt hatte, um das Grundstück dann mit einem ordentlichen Preisnachlass an jemand anderen weiterzuverkaufen. Das Ganze war ein heftiger Rückschlag in dieser frühen Phase ihres Familienlebens. Und jahrelang musste sich Opa blöde Sprüche anhören, weil er als Geizhals aus Versehen den Privatfriedhof eines Wahnsinnigen gekauft hatte, anstatt ein Haus, in dem man wirklich leben konnte. Ich habe später gefragt, was aus den Knochen geworden ist, ob man je herausfand, wem sie gehörten oder wie sie dorthin kamen. Aber nein, abgesehen von einem Besuch beim örtlichen Sheriff, um zu erklären, wie sie die Überreste gefunden hatten, meldete sich die Polizei nie wieder bei ihnen. Naja, außer später, als sie ihre Sachen zusammenpacken durften und endlich wieder Zugang zum Grundstück hatten. Aber sie erfuhren nie, ob es sich um ein Verbrechen handelte, um ein Familiengrab oder wann genau die Knochen dort vergraben worden waren. Alles wurde einfach ins Labor gebracht. Und das war's dann auch. Ich frage mich bis heute, was es mit diesen Knochen wirklich auf sich hatte. Vielleicht gab es ja eine völlig harmlose Erklärung. Vielleicht stammten sie aus einer Zeit, in der Menschen und Tiere einfach dort begraben wurden, wo sie gerade starben, wie bei den alten Pionieren an der Grenze zur Wildnis. Das würde einiges erklären. Aber irgendetwas an diesen Knochen fühlt sich einfach falsch an. Ich habe ein ungutes Gefühl und glaube, dass das deutlich mehr war als nur die Überreste ein paar geliebter Haustiere. Mein Name ist Luca. Ich habe diese Geschichte schon vor fast 2 Jahren niedergeschrieben, aber lange gezögert, sie jemandem zu erzählen. Um ehrlich zu sein, bin ich mir bis heute nicht sicher, ob das, was passiert ist, wirklich unheimlich war oder ob es nur deshalb so auf mich wirkte, weil ich es zu sehr überdacht habe. Aber nachdem ich die Geschichte meiner Frau erzählt hatte, meinte sie, dass es ihr auch ziemlich unter die Haut ging. Sie erinnerte sich daran, dass ich es damals erwähnt hatte, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich verstand, wie verstörend es im Moment selbst war. Sie meinte damals nur, der Typ sei unhöflich gewesen. Aber so habe ich das ganz und gar nicht erlebt. Ich bin italienisch-amerikanischer Erstgenerationseinwanderer und meine Familie betreibt seit Generationen Restaurants. Mein Vater brachte sein Wissen mit nach Chicago, wo er sehr erfolgreich war. Nach seinem Tod übernahm ich den Betrieb und es war mir eine Ehre, die Familientradition fortzuführen. Doch der Konkurrenzdruck in der Gastronomie wuchs mit den Jahren immer weiter. Irgendwann verdiente ich nicht mehr genug, um beide Kinder problemlos durchs Studium zu bringen und gleichzeitig für meine Rente vorzusorgen. Also begann ich, nach einem neuen Standort zu suchen, anstatt weiterhin in einem völlig überfüllten Markt zu kämpfen. Ich möchte den Namen der Stadt, in der das alles passiert ist, nicht nennen. Ich will nicht, dass ein völlig unschuldiger Tankstellenbesitzer ins Visier gerät, wegen eines möglichen Missverständnisses. Was ich sagen kann ist, die Stadt liegt im mittleren Westen, hat etwa 20.000 Einwohner und ihre Nähe zu einer recht guten Universität war für mich besonders reizvoll. Zuerst wirkte alles ganz normal. Es gab Schulen, ein Krankenhaus und viele schöne Häuser. Aber je mehr ich durch die Gegend fuhr, desto mehr bekam ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Wenn ich an einem Wochentagnachmittag dort gewesen wäre, hätte ich die Stille verstanden. Aber es war Samstagnachmittag. In einer Stadt mit 20.000 Einwohnern sollte die Hauptstraße eigentlich voller Leben sein. Menschen, die ihren freien Tag genießen. Gerade das hatte für mich den Reiz solcher Kleinstädte ausgemacht. Gäste, die zum Antipasti gleich 4 Flaschen Wein bestellen, statt der Lieferdienst-Schnäppchenjäger, die nur dann auftauchen, wenn es 2 für 1 gibt. Diese bodenständigen Leute sollten meine Kinder durchs Studium bringen. Aber sie waren nirgends zu sehen, in dieser scheinbar idyllischen Bauernstadt, die sich alles andere als idyllisch anfühlte. Ich parkte mein Auto irgendwo und spazierte ein Stück die Hauptstraße entlang. Angesichts der leeren Straßen, ich konnte die Fußgänger buchstäblich an einer Hand abzählen, wunderte ich mich, dass die Läden nicht längst dicht gemacht hatten. Ich begann zu überlegen, ob gerade irgendein Event stattfand, das alle Leute aus der Stadt gelockt hatte. Ich sprach schließlich eine ältere Dame an, wollte sie fragen, ob es hier immer so ruhig sei. Aber als ich auf sie zuging und sie ansprach, ignorierte sie mich komplett. Nicht etwa ein abfälliger Blick oder ein stummes Weitergehen, es war, als wäre ich gar nicht da. Sie reagierte überhaupt nicht, als sie an mir vorbeiging, obwohl ich direkt vor ihr stand. Das war so bizarr, dass ich leise auflachen musste und ging dann gleich auf den nächsten Menschen zu, nur um sicherzugehen, dass ich nicht völlig verrückt war. Der nächste Mann sprach immerhin mit mir, aber freundlich war anders, nicht offen unhöflich, aber klar distanziert. Ich fragte ihn, wo denn alle seien und er zuckte nur mit den Schultern und sagte, »Ist eine ruhige Stadt. Wir mögen das so.« Dann verabschiedete er sich und ging weiter. Das alles hinterließ bei mir kein gutes Gefühl und innerlich hatte ich die Stadt bereits abgehakt. Auf dem Weg hinaus bemerkte ich, dass mein Tank fast leer war. Also fuhr ich zu einer Tankstelle am Stadtrand, um noch kurz aufzufüllen. Dort wurde es dann richtig merkwürdig. Ich begann zu tanken an alten, fast antiken Zapfsäulen und stutzte sofort, als ich den Preis sah. Er stieg extrem langsam. Mir wurde klar, dass der Sprit hier unglaublich billig war. Nichts Beängstigendes, im Gegenteil. Es hob meine Stimmung. Ich ging also hinein, um zu bezahlen. Drinnen saß ein älterer Mann hinter der Theke, schaute auf einen kleinen Röhrenfernseher und zum ersten Mal in dieser Stadt begegnete mir jemand wirklich freundlich. Er war herzlich, begrüßte mich mit einem Lächeln und freute sich, als ich ihm sagte, wie sehr ich seine günstigen Preise zu schätzen wusste. Beim Bezahlen fragte er mich, was mich in die Stadt geführt hatte. Als er die Kasse öffnete und das Geld einsortierte, erzählte ich ihm, dass ich vielleicht herziehen und ein Restaurant eröffnen wolle. In dem Moment veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Nicht feindlich, sondern ängstlich. Er sah mir direkt in die Augen und flüsterte, »Ziehen Sie nicht hierher.« Ich hatte ihn ganz deutlich verstanden und das traf mich so unerwartet, dass ich fragte, »Was haben Sie gesagt?« Da kam eine Frau, vermutlich seine Frau, aus dem Hinterraum, offenbar, weil sie gespürt hatte, dass etwas nicht stimmte. Sie sprach ihn mit Namen an und plötzlich machte er komplett dicht. Er warf ihr einen gehetzten Blick zu, mit demselben verängstigten Ausdruck, und begann sich wortlos zu beschäftigen, wie ein Kind, das beim Schummeln erwischt wurde. Ich stand einfach nur da, völlig irritiert. Dann fragte mich die Frau, ob sie mir sonst noch irgendwie helfen könnten. Ich verneinte und sie sagte nur, dann sollten Sie jetzt besser gehen. Danach verschwand sie wieder im Hinterzimmer und der Mann hinter der Theke weigerte sich, mir auch nur noch einmal in die Augen zu sehen. Ich wollte keine Szene machen, aber diese Begegnung war eine der unangenehmsten meines Lebens. Also ging ich einfach, stieg ins Auto und fuhr los. Und auf der Fahrt begann ich, alles zu überdenken. Wenn es einfach nur eine Stadt voller unhöflicher Menschen gewesen wäre, die keinen Großstadttypen mit Gourmet essen wollten, okay, das hätte ich verstanden. Vielleicht sogar respektiert, aber der Tankstellenmann, das war keine Abneigung in seiner Stimme. Das war Angst. Echte, unverkennbare Angst. Und als seine Frau auftauchte, er verhielt sich, als hätte er ein verbotenes Geheimnis preisgegeben. Wie ein Kind, das auf frischer Tat ertappt wurde. Aber weswegen? Ich habe das Ganze später meiner Frau erzählt, sofort nach meiner Rückkehr. Anfangs meinte sie, dass alle wohl einfach nur unhöflich waren, aber nachdem sie nun alles gehört hat, gibt sie zu, dass sie an meiner Stelle genauso verunsichert gewesen wäre wie ich. Jetzt bleibt uns nur die Frage, was zur Hölle ging in dieser Stadt vor? Und ehrlich gesagt, ich will es gar nicht wissen. Herumzuschnüffeln, Fragen stellen, Dinge aufdecken, das klingt für mich nach dem sichersten Weg, den man einschlagen kann, wenn man sterben möchte. Was auch immer dort los war, der Mann schien mir nicht böswillig. Er wirkte, als wollte er mich warnen. Und ich hoffe, ich war klug genug, auf diese Warnung zu hören. Meine Frau und ich lernten uns kennen, als wir noch an der Universität von New York studierten. Nachdem unser erstes Kind geboren war, hielten wir es noch 9 Jahre in Tribeca aus, bevor wir schließlich nach Nordstaaten zogen. Ich vermisse Tribeca bis heute, aus vielen Gründen, aber es war kein Ort, an dem man ein Kind großziehen wollte. Nachdem wir mehrere Häuser in der Gegend um Rochester und Buffalo besichtigt hatten, entschieden wir uns für eine kleine, ruhige Stadt im Westen des Bundesstaates New York. 2 Jahre, nachdem wir dort eingezogen waren, war unser Sohn fast 12 und meine Frau und ich hatten gerade unsere Tochter auf die Welt gebracht. Unser Sohn hatte im ersten Jahr der Mittelschule seinen ersten richtigen Freund gefunden. Und je schöner das Wetter wurde, desto mehr spielten die beiden draußen. Sein neuer Freund wohnte nur ein paar Häuser weiter und der Junge war ein echtes Original. Er hatte eine unglaublich lebhafte Fantasie und erfand die verrücktesten Szenarien und Spiele für die beiden. Einmal rief er bei uns an und bat mich, meinem Sohn auszurichten, dass Aliens seinen Garten überfallen hätten und dass er dringend Hilfe brauche, um sie zu bekämpfen. Mein Sohn wusste natürlich, dass das nicht ernst gemeint war, aber er spielte begeistert mit und flehte mich an, ob er zu seinem Freund rüber dürfe, um die Welt zu retten. Ich spielte mit und sagte ihm, er solle das Mutterschiff spätestens bis 19 Uhr zerstören. Dann zog er los, um Außerirdische zu massakrieren. So lief das den ganzen Sommer über. Mein Sohn bekam Anrufe über Piratenschiffe, Vampire oder mutierte Eichhörnchen. Und dann eines Tages rief sein Freund ihn wieder an und sie verabredeten sich für später. Ich fragte meinen Sohn, was diesmal das Szenario sei, und er sagte etwas wie: Da ist ein Mann unten am Teich, der uns Goldmünzen gibt, wenn wir mit ihm auf eine Quest gehen. Ich sagte nur, na dann, viel Spaß, und machte mit dem weiter, was ich gerade tat. Aber dann meldete sich mein Vaterinstinkt. Mein Sohn hatte gegen interdimensionale Invasoren gekämpft, dreiköpfige Drachen besiegt und war mit seinem Freund in einer Rakete zum Mars geflogen, aber nie in all der Zeit war jemals ein Mensch Teil des Spiels gewesen. Schon gar keiner, der für eine Quest eine Belohnung versprach. Das war neu. Und es gefiel mir nicht. Ich ging zu seinem Zimmer hoch und fragte ihn, ob dieser Mann, von dem sein Freund gesprochen hatte, wirklich real sei. Er schaute mich an, als wäre ich verrückt, und sagte, natürlich nicht. Zuerst glaubte ich ihm, aber das ungute Gefühl ließ nicht nach. Also ging ich wieder rauf und fragte ihn erneut, ob er sicher sei, dass der Mann nur erfunden sei. Er überlegte und sagte, ich denke schon. Aber ich konnte ihm ansehen, dass er sich nicht völlig sicher war. Anstatt ihn einfach alleine zum Teich ziehen zu lassen, beschloss ich, bei den Eltern seines Freundes anzurufen, um zu erfahren, ob sie etwas über diesen Mann wussten. Ich rief sie an, wollte eigentlich mit dem Jungen sprechen, aber seine Eltern sagten mir, er sei vor etwa 20 Minuten schon mit dem Fahrrad losgefahren. Sie meinten, er sei auf dem Weg zum Teich gewesen, verstanden aber nicht, warum er meinen Sohn nicht vorher abgeholt hatte, wie sonst auch. Ich merkte, dass sie sich langsam Sorgen machten. Ihr Sohn hatte gesagt, er würde zu uns fahren, und dann war er einfach woanders hingegangen. Natürlich war das besorgniserregend. So sehr ich ihre Sorge teilte, wollte ich sie aber nicht in Panik versetzen, indem ich von einem Mann sprach, der vielleicht doch nur ein Fantasieelement war. Ich wollte aus einer Mücke keinen Elefanten machen, aber ich sagte ihnen, dass ich mit meinem Sohn sofort zum Teich gehen würde, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Sie bedankten sich. Wir legten auf. Und ich sagte meinem Sohn, er solle seine Schuhe anziehen. Wir würden gemeinsam zum Teich gehen. Der Teich war nur 5 bis 10 Minuten zu Fuß entfernt. Als wir dort ankamen, war weit und breit kein Zeichen von seinem Freund. Ich dachte, vielleicht war er mit dem Fahrrad weitergefahren und würde gleich auftauchen. Wir waren ja vielleicht zu früh. Mein Sohn war etwas verwirrt, warum ich ihn begleitete. Aber ich sagte, ich wolle mir einfach mal den Ort anschauen und warten, bis sein Freund ankommt. Vielleicht hatte er sich verfahren. Was ich wirklich tat, war, ich suchte den Ort nach irgendeinem verdächtigen Erwachsenen ab, der sich verstecken und auf 2 Jungs lauern könnte. Ich lief ein wenig umher, redete mit meinem Sohn, versuchte nicht zu aufdringlich zu wirken, obwohl ich mich innerlich wie ein Bodyguard auf höchstem Alarm fühlte. Ich schaute in alle Richtungen, aber da war niemand. Also beruhigte ich mich ein wenig. Doch wir warteten und warteten, der Freund kam nicht. Ich fragte meinen Sohn, ob er sonst oft zu spät war. Er sagte, ah nein, normalerweise ist er sogar früh dran, wenn er nicht vorher bei uns klingelt. Bei diesen Worten kam das ungute Gefühl zurück. Ich schlug meinem Sohn vor, mit mir eine kleine Runde um den Teich zu gehen. Vielleicht könnten wir ihn mit dem Fahrrad kommen sehen. Er verstand mein Verhalten nicht wirklich, stellte aber keine Fragen. Also gingen wir um den Teich herum. Das Gelände war halb wild, ein paar Spielgeräte hier, ein paar Bänke dort, aber größtenteils Wildblumen, Büsche und Sträucher. Ich musterte die Umgebung genau. Mein Sohn wusste nicht, wonach er suchen sollte, also ließ er seinen Blick ziellos umherschweifen, und plötzlich entdeckte er etwas Bekanntes, das unter einem Busch hervorlugte. Es war das Fahrrad seines Freundes, aber von dem Jungen fehlte jede Spur. Ich sah nicht sofort, worauf er starrte, aber dann hockte er sich hin und zog das Fahrrad unter dem Busch hervor, mit einem verwirrten Gesichtsausdruck. Er konnte sich nicht erklären, warum sein Freund sein Fahrrad dort versteckt hatte. Oder besser gesagt, er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand anderes das getan haben könnte. Ich fing an, nach dem Namen seines Freundes zu rufen. Mein Sohn fragte schließlich, »Papa, was ist los?« Und ich war ehrlich zu ihm. Ich sagte ihm, dass ich mir Sorgen um seinen Freund mache und bat ihn, mit mir zusammen laut nach ihm zu rufen, in der Hoffnung, dass er nur irgendwo herumstromerte. Wir liefen also am Ufer entlang und riefen den Namen seines Freundes, und dann war ich es, der etwas entdeckte. Ein Schuh, kaum sichtbar zwischen ein paar Schilfpflanzen am Teichrand. Und er sah aus, als sei er erst vor kurzem dort abgelegt worden. Mein erster Impuls war, ich wollte meinem Sohn sagen, er solle sofort zu seinem Freundeshaus rennen und die Eltern bitten, die Polizei zu rufen. Aber ich brachte es nicht über die Lippen. Es wäre wie ein Eingeständnis gewesen, dass etwas Schreckliches geschehen war. Und ich wollte ihn keine einzige Minute allein dort draußen lassen. Nicht bei dem, was mir gerade durch den Kopf ging. Aber ihn mit mir zusammen zurück zu seinem Freundeshaus laufen zu lassen, würde ihn sowieso alarmieren, was es auch tat. Als wir ankamen, war er den Tränen nahe. Seine Mutter brachte meinen Sohn nach Hause, während ich mit dem Vater des verschwundenen Jungen die Polizei verständigte. Und wir beide dann sofort zurück zum Teich liefen, um selbst nach seinem Sohn zu suchen. Es war ein wahr gewordener Albtraum. Der Albtraum aller Eltern, direkt vor meinen Augen. Die Polizei kam wenig später und übernahm die Suche. Schließlich wurde eine offizielle Vermisstenanzeige aufgenommen. Aber bis heute wurde der Junge nie gefunden. Sein Verschwinden brach seinen Eltern das Herz. So sehr, dass sie schließlich aus der Stadt wegzogen. Und mein Sohn veränderte sich danach vollkommen. Es ist schrecklich, das laut auszusprechen. Aber er war danach eine ganze Zeit lang nicht mehr derselbe. Er war wie ein Kind, das vor seinem eigenen Schatten Angst hatte. Und ganz ehrlich, wenn ich in seinem Alter erlebt hätte, wie mein bester Freund auf diese Weise spurlos verschwindet, ich wäre genauso geworden. Im Sommer 2017 zog ich von meinem kleinen Heimatort Barnsley in South Yorkshire in die deutlich größere Stadt Manchester. Ich fand eine Wohnung in einem Stadtteil namens Moss Side. Man sagte mir, dass es dort ziemlich rau zugehen könne, aber bei mir in der Gegend war es absolut ruhig. Die Leute waren nett, die Nachbarn freundlich und eigentlich hielt sich jeder für sich. Trotzdem hielt mich der Ruf des Viertels in den ersten Wochen wachsam. Ich achtete genau darauf, wo ich mich nach Einbruch der Dunkelheit aufhielt, schloss jedes Mal Türen und Fenster ab, wenn ich ausging, und versteckte sogar meinen Laptop unter dem Bett, für den Fall, dass eingebrochen würde. Nach gerade einmal 3 Wochen kam es zu meinem ersten ernsten Zwischenfall. Aber der kam aus einer Richtung, aus der ich es nie erwartet hätte. Und nichts hat mich je wieder so sehr erschreckt wie das. Das Haus, in dem ich damals lebte, war ein zweistöckiges Gebäude. Eine Wohnung oben, eine unten, mit kleinen Eingängen auf jeder Seite und einem gemeinsamen Hinterhof. Beide Wohnungen hatten ihre Mülltonnen im Garten, also trug ich meinen Müll regelmäßig nach hinten raus. Das hatte ich in den 3 Wochen dort bestimmt schon 10 bis 15 Mal gemacht. Es war längst zur Routine geworden. Dann, eines Abends gegen 9, brachte ich den Müll raus, nachdem ich abgewaschen hatte. Ich warf den Beutel in die Tonne, wie immer, als ich plötzlich hinter mir eine Stimme hörte: Nicht bewegen. Die Stimme kam von der anderen Seite des Zauns am Ende des Gartens. Sie war so ruhig, dass ich zuerst dachte, jemand machte nur einen dummen Scherz. Ich drehte mich um und war gerade dabei zu sagen: Mit wem redest du zum Teufel? Als ich ihn sah. Ein Mann vermutlich etwa in meinem Vaters Alter, also Mitte 50, lehnte über den Gartenzaun und richtete ein Gewehr auf mich. Keine Pistole, ein richtiges Gewehr, modern, militärisch aussehend. In dem Moment riss ich reflexartig die Hände in die Höhe und mein Körper begann unkontrolliert zu zittern. Ich brachte nur noch ein panisches »Bitte schießen Sie nicht« heraus. Darauf antwortete der Mann nur »Dann bewegen Sie sich nicht«. Im nächsten Moment fiel mir auf, dass er eine Baseballkappe trug, auf der Polizei stand. Zuerst war das irgendwie beruhigend, bis mir einfiel, dass man so etwas in jedem Karnevalsladen kaufen kann. Ich fragte: Sind Sie wirklich von der Polizei? Und alles, was er sagte, war: Heben Sie Ihr Shirt hoch. Er brüllte keine Befehle, wie man es von der Polizei erwarten würde. Er sprach ganz ruhig, fast beiläufig, und das Gewehr war weiter auf mich gerichtet. Hätte er gesagt, auf den Boden oder Hände auf den Rücken, ich hätte sofort gehorcht. Solche Befehle kennt man aus dem Fernsehen. Aber als er sagte, ich solle mein Shirt hochheben, war ich so verwirrt, dass ich fragte ihn, warum. Darauf kam sofort: Tun Sie einfach, was ich sage. Wieder sagte er es ganz ruhig. Kein Geschrei, kein Druck, nur dieses Gewehr und meine Angst. Also tat ich, was er verlangte und hob mein Shirt an. Dann ließ ich es wieder sinken. Doch der Mann sagte: Moment mal, nochmal hochheben und sich einmal im Kreis drehen. Ich war längst zu verängstigt, um noch Fragen zu stellen. Ich tat einfach, was er wollte. Als ich fertig war, fragte ich, worum es hier eigentlich gehe. Keine Antwort. Stattdessen fragte er mich nach meinem Namen. Ich sagte: Oh, Tom. Dann sagte er: Hören Sie jetzt genau zu, Tom. Ich möchte, dass Sie langsam auf mich zugehen. Hände weiter oben, ganz ruhig, verstanden? Ich war immer noch voller Panik, aber mittlerweile auch ziemlich sicher, dass er mich nicht erschießen würde. Also ging ich langsam auf den Zaun zu. Dann sagte er, Stopp, jetzt ganz vorsichtig, öffnen Sie das Gartentor. Da, genau das, gut gemacht. Ich öffnete die Verriegelung. Jetzt einen Schritt zurück vom Tor, Tom. Im selben Moment stürmten 5 oder 6 schwer bewaffnete Polizisten mit Helmen und Schutzwesten durch das Tor, alle so leise wie möglich. Einer trug so einen riesigen Rambock. Sie rannten zu den Treppen, die zur oberen Wohnung führten. Der erste ging voran, die anderen folgten ihm lautlos. Es war wie in einem Film. Ich konnte kaum glauben, was ich da sah. In Großbritannien sieht man normalerweise keine Schusswaffen, nicht mal kleine. Und jetzt marschierte da eine Art Spezialeinheit durch meinen Garten. Wir standen alle da, sie auf den Stufen, ich mit erhobenen Händen, völlig schockiert. Dann sagte der Mann, »Raus aus dem Garten, Tom, so schnell du kannst.« Ich glaube, in dem Moment war mir klar, jetzt ging es richtig los. Und genau als ich durch das Gartentor auf die Straße rannte, geschah es. Vor mir stand eine Gruppe Polizisten. Einer rief mir zu, »Lauf zu uns, schnell!« Hinter mir hörte ich das Bersten von Holz. Die Polizei rammte gerade die Tür auf und schrie, »Bewaffnete Polizei!« Man hörte Geschrei und Tumult aus dem Haus, während immer mehr Nachbarn auf die Straße traten, um zu sehen, was los war. Einer der Polizisten sagte zu mir, »Sie müssen mit uns mitkommen.« Ich fragte, »Werde ich verhaftet?« Und er antwortete, »Nein«, was eine gewisse Erleichterung war. Doch dann sagte eine Polizistin, »Sie werden zur Befragung gemäß dem Terrorismusgesetz von 2006 festgehalten. Ich weiß nicht, warum sie einem immer gleich das Jahr nennen müssen, aber ich schwöre dir, dieser Ausdruck »Terrorismusgesetz von 2006« hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich sagte mal, was soll das heißen? Ich bin doch kein Terrorist. Aber die Polizistin antwortete ruhig, »Keine Sorge, das müssen wir nur so sagen. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen, und wenn Sie nichts getan haben, gibt's auch nichts zu befürchten.« In dem Moment, als mir klar wurde, wie ernst die Sache wirklich war, wusste ich, dass jede Form von Widerstand sinnlos wäre. Hätte ich mich geweigert, mitzukommen, wie vielleicht bei einer normalen Drogenrazzia, hätten sie mich wohl sofort festgenommen. Also ging ich mit zur Wache, um ihre Fragen zu beantworten. Weil ich nicht formell unter Verdacht stand und das Ganze nicht unter einer offiziellen Beschuldigung lief, fand das Gespräch ohne Anwalt statt. Auch kein Verhörraum. Sie brachten mich in so einen Familienraum mit Sofas und Pflanzen, damit man sich wohler fühlt. Tat ich aber nicht, ich war immer noch voller Adrenalin. Sie stellten mir viele Fragen und einige davon waren ziemlich merkwürdig. Sie fragten, wie meine Nachbarn von oben so seien, ob sie mit mir gesprochen hätten, ob sie freundlich seien. Ich wohnte ja erst seit 3 Wochen dort, also konnte ich kaum etwas sagen. Ich hatte sie ein paar Mal gesehen, sie schienen ganz normal. Dann fragten sie, ob ich jemals starken Chemiegeruch aus ihrer Wohnung wahrgenommen hätte oder ob sie durch den vorderen oder hinteren Eingang kamen. Ich bin kein Experte, also wusste ich nicht, worauf sie hinaus wollten. Aber ich beantwortete alles so gut ich konnte. Als sie fertig waren, durfte ich gehen. Sie durchsuchten meine Wohnung nicht, nur die obere, also durfte ich einfach nach Hause. Aber einfach nach Hause gehen war leichter gesagt als getan. Der Polizeieinsatz war überall in den Nachrichten. Ich saß die nächsten Stunden vor dem Fernseher, scrollte durch mein Handy und da wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, was da eigentlich passiert war. Die letzten Stunden waren wie ein Nebel gewesen, aber jetzt sah ich alles auf Video. Handyaufnahmen, Reporter der BBC am Ende meiner Straße. Das machte es real. Brutal real. Ich war mitten in eine verdammte Anti-Terror-Razzia geraten. Und wie ich später herausfand, war ich in viel größerer Gefahr gewesen, als ich zuerst gedacht hatte. Als ich merkte, dass der Mann, der mir die Waffe ins Gesicht gehalten hatte, tatsächlich Polizist war, war ich ehrlich gesagt sogar ein wenig erleichtert. Ich meine, ja, er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass er mich nicht einfach so erschießen würde. Es war einfach nur ein Riesenschock. Aber was ich später erfuhr, war, der gesamte Einsatz war laut Behörden ein sogenannter heikler Einsatz. Man befürchtete, dass die Person in der Wohnung über mir, falls sie gewarnt worden wäre, das ganze Haus in die Luft hätte jagen können. Deshalb hat der Polizist auch nicht einfach laut gebrüllt, als er mich sah, sondern ruhig gesprochen. Deshalb wurden auch alle Nachbarn auf beiden Seiten leise evakuiert. Und sie waren gerade dabei, dasselbe mit mir zu tun, als ich den Müll rausbrachte. So begann das alles für mich. Kein freundliches Klopfen. Keine Erklärung. Nur ein Gewehr im Gesicht. Ich erfuhr später, dass der ganze Einsatz mit dem Anschlag in der Manchester Arena zusammenhing, der nur wenige Wochen zuvor passiert war. Einer der mutmaßlichen Helfer des Attentäters hatte offenbar in der Wohnung über mir gewohnt. Ich weiß nicht, ob jemand verhaftet wurde oder was danach noch passierte. Aber verdammt! Der Gedanke, dass ich möglicherweise Tür an Tür mit jemandem gewohnt hatte, der in so etwas Unfassbares verwickelt war, das ist bis heute einfach nur beängstigend. Dies ist eine Geschichte in zwei Teilen. Der erste Teil ist meine eigene Geschichte, erzählt aus der Perspektive meines 11-jährigen Ichs. Der zweite Teil wurde sowohl aus meiner als auch aus der Sicht meines inzwischen verstorbenen Vaters erzählt. Im September 1989, kurz nach meinem 11. Geburtstag, packten meine Eltern all unsere Sachen ins Auto und zogen von der Stahlregion Pennsylvanias nach Rhode Island. Der Umzug kam völlig überraschend und weder ich noch meine ältere Schwester waren besonders begeistert. Aber Mama erklärte uns, dass Papa dort einen sehr gut bezahlten Job bekommen hatte und dass wir uns mit dem zusätzlichen Geld neue Fahrräder, Reitstunden und all die anderen tollen Dinge leisten könnten. Du verstehst schon. Als wir ankamen, war das Haus fantastisch. Es war nagelneu, sah aber trotzdem alt und edel aus. Und laut meinen Eltern war das Beste daran. Es war kostenlos. Das Haus wurde jedem zur Verfügung gestellt, der die Position übernommen hatte, die mein Vater nun innehatte, nämlich der stellvertretende Direktor einer sehr exklusiven Privatschule, auf die wir nun auch gehen würden. Uns Kindern bedeutete das damals wenig. Wir waren vielmehr begeistert von den versprochenen Fahrrädern. Was uns aber wirklich überzeugte, waren unsere neuen Schlafzimmer. Sie waren riesig im Vergleich zu unseren alten Zimmern. Und als Mama und Papa sagten, dass wir sie bei einem Ausflug nach Newport selbst einrichten dürften, waren meine Schwester und ich überglücklich. Aus unserer anfänglichen Enttäuschung über den Umzug wurde pure Begeisterung. Doch je mehr Zeit verging, desto seltsamer wurde alles. Das Erste, was mir auffiel, war, wie sehr unser neues Haus sich von den anderen Häusern und Gebäuden im Ort unterschied. Die Umgebung bestand ausschließlich aus alteingesessenem Geld, Neuengland-Elite mit entsprechend historischer Architektur. Die meisten Häuser stammten aus dem 19. Jahrhundert, einige der älteren Cottages sogar aus den 1680er Jahren. Wir beschwerten uns nicht. Lieber ein Neubau als eine wackelige alte Hütte, egal wie geschichtsträchtig. Aber der Kontrast fiel uns mit der Zeit immer mehr auf. Das Zweite, was mir auffiel, war die Art, wie die Leute unser Haus ansahen, wenn sie vorbeigingen. Ich erinnere mich daran, wie ich eines Tages aus dem Fenster von Papas Arbeitszimmer blickte und einen Jungen sah, der auf seinem kleinen roten BMX-Rad unsere Straße entlang fuhr. Genau das Modell, das ich mir gewünscht hatte. Unser Haus war eines von nur drei in dieser Straße, alle groß und mit viel Abstand zueinander. Als der Junge vor unserem Haus langsamer wurde, hoffte ich, dass er vielleicht kam, um mit dem neuen Kind in der Stadt Freundschaft zu schließen. Vielleicht könnte ich dann sogar früher als gedacht mein Traumrad ausprobieren. Aber anstatt vom Rad zu steigen und unsere Einfahrt hochzulaufen, starrte er nur mit einem nervösen Gesichtsausdruck auf unser Haus. Ich winkte ihm zu und bekam auch seine Aufmerksamkeit. Doch anstatt zurückzuwinken oder etwas zu sagen, sprang er sofort wieder aufs Rad und fuhr in die Richtung zurück, aus der er gekommen war, als hätte ich ihn irgendwie erschreckt. Ich dachte zuerst, es läge an mir, dass mich die Kinder in der Schule wie einen Außenseiter behandeln würden. Das machte mich richtig traurig. Aber wie ich später herausfand, lag der Grund für seine Angst nicht an mir, sondern am Haus. Was die Schule betrifft. Das dritte Merkwürdige fiel mir erst auf, als meine Schwester und ich mit dem Unterricht begannen. Die Kinder behandelten mich nicht wie einen Ausgestoßenen, zu meiner riesigen Erleichterung. Tatsächlich waren sie anfangs recht freundlich, zumindest bis sie herausfanden, wer ich war und wo ich wohnte. Dann wurde ihr Verhalten plötzlich seltsam. Zwei Dinge schienen sie zu verunsichern. Entweder ich erwähnte, in welches Haus wir gezogen waren, oder ich sagte, welchen Beruf mein Vater ausübte. Ich konnte mich mit einem Kind gut unterhalten. Wir verstanden uns. Es entwickelte sich eine Freundschaft. Und sobald ich das Haus oder Papas Stelle erwähnte, veränderte sich die Stimmung sofort. Sie liefen nicht schreiend weg oder so, aber ihre Einstellung mir gegenüber kippte augenblicklich. Das ging wochenlang so, bis ich schließlich herausfand, was es mit dem Haus auf sich hatte. Es dauerte ungewöhnlich lange, bis wir Kinder die Wahrheit erfuhren, vor allem deshalb, weil fast alle im Ort sich an einen inoffiziellen Kodex des Schweigens hielten. Aber das hielt nicht ewig. Und seltsamerweise waren die Kinder länger verschlossen als die Erwachsenen. Wahrscheinlich, weil sie weniger wussten, aber sie wussten genug, um zu spüren, dass es schlimm war. So schlimm, dass sie gar nicht gezwungen werden mussten zu schweigen. Sie wollten einfach nicht darüber sprechen. Bis mir schließlich ein Junge, mit dem ich mich angefreundet hatte, die Wahrheit sagte, warum unser Haus so neu war und warum manche Leute stehen blieben und es anstarrten, wenn sie vorbeigingen. 6 Monate vor unserem Einzug hatte es im Haus des früheren stellvertretenden Direktors ein Feuer gegeben. Die einzige Überlebende war seine Ehefrau. Der stellvertretende Direktor und seine 3 Kinder waren dabei ums Leben gekommen. Die Leute im Ort glaubten, das Haus sei verflucht oder werde von Geistern heimgesucht. Also wurde es nicht einfach renoviert, sondern vollständig abgerissen, bevor ein neues gebaut wurde. Zumindest war das die Geschichte, die mir mein Freund erzählte. Und falls das Wort verflucht es nicht schon deutlich gemacht hat, das war nicht die ganze Wahrheit. Mein Vater hingegen erfuhr die vollständige Geschichte. Er erzählte sie später Mama. Und als wir Kinder die halbe Wahrheit erfuhren, brach eine Art Krise aus. Wir wollten nicht mehr dort wohnen, überzeugt davon, dass die Geister des früheren stellvertretenden Direktors und seiner Kinder nachts durch das Haus wanderten. Mama wollte uns dort nicht mehr lassen, wenn wir am Ende traumatisiert und schlaflos wären. Deshalb trennten sich meine Eltern für eine Weile. Zumindest bis auch Papa die düstere Atmosphäre in dem Haus zu spüren bekam. Dann zogen wir nach Newport und Papa begann zur Schule zu pendeln. Was wirklich passiert war, erfuhr ich erst viele Jahre später. Und als ich es erfuhr, fragte ich mich, wie mein Vater auch nur eine einzige Nacht in diesem Haus allein hatte verbringen können, Geister hin oder her. Laut seiner Erzählung begann alles mit einem Jungen namens Freddy Washbach. Freddy war reich, aber das schützte ihn nicht vor ganz gewöhnlichem Teenager-Frust. Er hörte Metal, klaute seiner Schwester Nagellack und verbrachte seine Zeit mit anderen Außenseitern in der Stadt. Er war das schwarze Schaf, nicht nur in der Familie, sondern im ganzen Ort. Und er geriet regelmäßig mit dem damaligen stellvertretenden Direktor aneinander. Dieser hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, Freddy auf den rechten Weg zu bringen. Immer wenn Freddy auffällig wurde, wurde er ins Büro des stellvertretenden Direktors gerufen, zu spontanen Disziplinarmaßnahmen. Das ging über längere Zeit so. Und Freddys Verhalten besserte sich tatsächlich. Seine Eltern waren überglücklich und sahen seine niedergeschlagene Stimmung als normale Entwicklungsphase. Sie glaubten, er würde seine rebellische Phase rechtzeitig für die College-Bewerbungen überwinden. Aber weder Freddy noch der stellvertretende Direktor kamen je so weit. Eines Nachts ging Freddy Washbach zum Haus des stellvertretenden Direktors und klopfte an. Als dieser öffnete, zog Freddy eine Schrotflinte und befahl ihm und seiner Familie, ins Wohnzimmer zu gehen. Dort legte Freddy eine Kassette in die Stereoanlage und drückte auf Play. Es war nicht die einzige Kopie. Das Original hatte er bereits dem Polizeichef von Newport zugeschickt. Er wollte, dass die Wahrheit ans Licht kam, aber die Bestrafung wollte er selbst übernehmen. Freddy zwang die Familie, sich eine heimlich aufgenommene Tonaufnahme anzuhören, aus einer dieser Disziplinarsitzungen. Niemand kennt die genauen Details, aber es steht außer Frage, dass Freddy dort unfassbaren, abstoßenden Missbrauch erlitten hatte. Nachdem auch die Kinder gehört hatten, was für ein Monster ihr Vater war, eröffnete Freddy das Feuer. Er schoss gezielt erst auf den stellvertretenden Direktor und seine Frau, verletzte sie schwer. Er wollte, dass sie zusehen mussten, wie ihre Kinder starben. Als die Kinder tot waren, erschoss Freddy die Eltern und setzte das Haus in Brand. Dann richtete er die Waffe auf sich selbst. Aber er hatte übersehen, sicherzustellen, dass die Ehefrau des stellvertretenden Direktors tot war. Irgendwie schaffte sie es, die Leichen ihrer 3 Kinder aus dem brennenden Haus auf den Rasen zu ziehen. Ihren Mann ließ sie drinnen. Sie machte keinen Versuch, ihn zu retten. Sein Körper verbrannte zusammen mit dem von Freddy Washbach. Nachdem sie der Polizei eine lückenlose Darstellung der Geschehnisse geliefert hatte, die keinen Zweifel an der Schuld ihres Mannes ließ, verließ sie die Stadt und wurde nie wieder gesehen. Die Stadtbewohner ließen das Haus abreißen und neu bauen. Dann taten sie 6 Monate lang so, als sei nichts geschehen. Und dann schalteten sie eine Anzeige für die Position des neuen stellvertretenden Direktors. Da kommen wir ins Spiel. Wie sich herausstellte, behandelten die Leute Mama und Papa genau wie uns Kinder, freundlich und offen, bis das Thema Arbeit oder Wohnort zur Sprache kam. Dann wurden sie nervös und verschlossen. Die Schule verweigerte jede Auskunft über Papas Vorgänger und sagte nur vage Dinge wie, er war nicht geeignet für die Rolle. Erst Monate später konfrontierte Papa den Schulleiter und verlangte Antworten. Da erfuhr er endlich, warum das Gehalt so hoch war. Der Posten war ohnehin gut bezahlt, aber das Gehalt war zusätzlich erhöht worden, als Teil einer unausgesprochenen Frag-nicht-sag-nichts-Regel. Eine Regel, die sich in ein Halt-den-Mund-Gebot verwandelte, sobald man die Wahrheit wusste. Die Schule hatte es irgendwie geschafft, die ganze Sache aus der Presse herauszuhalten, zumindest die Wahrheit. Sie behaupteten, es sei zum Schutz der Familie. In Wahrheit ging es nur um ihren Ruf. Und genau das war der Grund, warum Papa schließlich kündigte. Nicht, weil dort etwas Schreckliches passiert war. Nicht, weil er auf einem Ort des Grauens wohnte. Sondern weil die Schule keinerlei Maßnahmen ergreifen wollte, um so etwas künftig zu verhindern. Denn das hätte bedeutet, dass sie hätten zugeben müssen, dass es überhaupt geschehen war. Wie Papa sagte, es ist das eine, nach einer Tragödie weiterzumachen, aber etwas ganz anderes, jegliche Vorsichtsmaßnahmen zu verweigern und damit zu riskieren, dass sich alles wiederholt. Die Schule sah es offenbar als Reinigung durch Katastrophe, als ob sich das Problem von selbst erledigt hätte. Und sie weigerte sich zu glauben, dass so etwas noch einmal passieren könnte. Für sie waren Washbach und der stellvertretende Direktor ein Einzelfall, eine tragische Kollision zweier Schicksale und nichts, was man durch Prävention hätte verhindern können. Eine widerlich fatalistische Haltung, besonders für eine Schule. Und am Ende konnte kein Geld der Welt Papa dort halten. Am Ende des ersten Schuljahres kündigte er und nahm eine neue Stelle bei Hartford an. Meine Schwester und ich erfuhren die ganze Wahrheit erst viele Jahre später, als Papa uns schließlich alles über das kleine Städtchen in Rhode Island erzählte. Ich bin überrascht, dass die Geschichte nie an die Öffentlichkeit kam. Man sollte meinen, ein Journalist hätte das längst entdeckt und für eine große Zeitung geschrieben. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, ich bin wohl derjenige, der es aufschreiben muss. Vielleicht ist das hier mein erster Test, ob ich in der Lage bin, die Geschichte richtig zu erzählen. Und wenn das klappt, dann weiß ich, was ich in meiner Freizeit in Zukunft tun werde. Als ich gerade mal 15 Jahre alt war, zogen meine Eltern mit uns aus der Stadt in eine Kleinstadt, etwa 50 Kilometer von meinem alten Wohnort entfernt. Ich musste die 10. Klasse an einer völlig neuen Schule beginnen, ohne Freunde. Und es war wahrscheinlich die einsamste und stressigste Zeit meines ganzen Lebens. Ich war regelrecht wütend auf meine Eltern, weil sie mein ganzes Leben so einfach umgekrempelt hatten. Ein neues Schlafzimmer und ein größerer Garten bedeuteten mir nichts, wenn ich all meine Freunde und vertrauten Orte verloren hatte. Ich weiß, das klingt total undankbar, aber der Ort, an dem wir vorher lebten, war wirklich kein guter Ort für Teenager, viele Drogen und so weiter, also verstehe ich es heute. Aber damals war ich alles andere als glücklich. Ich war in der ersten Schulwoche ein Nervenbündel. Ich hatte diese Vorstellung im Kopf, dass ich bis zum Schulabschluss ein freundloser Versager bleiben würde und dann so sozial verkümmert wäre, dass ich mein ganzes Leben allein verbringen müsste. Völlig irrational, ich weiß. Und eigentlich schien sich diese Befürchtung innerhalb kurzer Zeit als falsch zu erweisen, denn in der dritten Woche luden mich ein paar Mitschüler ein, mich in der Mittagspause zu ihnen zu setzen. Ich war völlig nervös, aber sie waren nett und sagten, ich dürfe mich in Zukunft jederzeit zu ihnen setzen. Das bedeutete mir enorm viel, denn ich fühlte mich jedes Mal extrem beobachtet, wenn ich alleine durch die Mensa ging und versuchte, einen Platz zu finden. Ich setzte mich den Rest der Woche zu ihnen, sagte wenig und versuchte einfach, nicht aufzufallen. Ab und zu stellten sie mir eine Frage, woher ich komme, worauf ich so stehe, und ich versuchte immer möglichst harmlose Antworten zu geben, einfach nur, um nicht negativ aufzufallen. Dann, am Freitag, fragten sie mich, ob ich am Abend mit ihnen abhängen wolle. Ich musste mich sehr zusammenreißen, um nicht zu überreagieren, denn es bedeutete mir alles, dass sie mich cool genug fanden, um mich einzuladen. Als ich fragte, wo sie sich normalerweise treffen, sagten sie, an der Brücke. Die Brücke stellte sich als stillgelegte Eisenbahnbrücke heraus, die über einen Fluss etwa 1,5 Kilometer außerhalb der Stadt führte. Jedes Wochenende traf sich meine neue Clique dort mit dem, was sie eben an Tabak oder Alkohol organisieren konnten, denn dort draußen konnten sie tun, was sie wollten. Erinnerst du dich, wie ich dir erzählt habe, dass ich in einem ziemlich schwierigen Viertel aufgewachsen bin. Ich war also kein Unschuldslamm, hatte schon Zigaretten probiert und ähnlichen Unsinn gemacht. Ich dachte also nicht, oh nein, das sind schlechte Kinder, ich sollte besser zur Bibelgruppe gehen. Ich war begeistert, dass sie mich überhaupt gefragt hatten, also war ich dabei. Am Ende des Schultags kamen meine neuen Freunde zu mir und fragten nochmal, ob ich später auch zur Brücke kommen würde. Ich sagte, klar, ich komme, und versuchte, meine Euphorie zu verbergen, als ich davonging. Ich war wirklich glücklich. Ich hatte eine neue Clique gefunden und sie schienen perfekt zu mir zu passen. Deshalb war ich umso wütender, als sich ein anderer Schüler im Bus neben mich setzte und mir riet, nicht mit ihnen abzuhängen. Ich werde mich jetzt wie ein richtiger Idiot anhören und es ist mir auch peinlich, aber ich hielt den Jungen, der mich warnte, für einen totalen Loser. Seine Kleidung war schmutzig, er roch etwas streng und hatte dieses wilde, ungepflegte rote Haar. Als er mir riet, nicht mit den anderen zu gehen, dachte ich, er wolle mir irgendwas vermiesen. Ich weiß, das klingt arrogant und misstrauisch, aber ich war so unsicher in meiner Rolle als der neue Schüler, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass jemand wirklich nett zu mir sein wollte. Ich sagte ihm sinngemäß, er solle verschwinden, drehte mich zum Fenster und ignorierte ihn. Aber er ließ nicht locker. Er sagte so etwas wie, ich weiß, es klingt verrückt, aber ich glaube, die wollen dir was antun. Ich habe gehört, wie sie davon gesprochen haben, jemanden zu schubsen und ob der Sturz tödlich wäre. Wieder sagte ich ihm, er solle mich in Ruhe lassen, diesmal allerdings ziemlich scharf. Schließlich ließ er mich in Ruhe. Aber auf dem Heimweg gingen mir seine Worte nicht mehr aus dem Kopf. Meine neuen Freunde hatten mich zur Brücke eingeladen. Sie selbst hatten gesagt, es sei eine Eisenbahnbrücke über einen Fluss. Wollten sie wirklich nur abhängen oder war das eine Falle? Wollten sie mich von der Brücke stoßen als Streich? Ich glaube, wenn der Junge gesagt hätte, die wollen dich zusammenschlagen, also etwas Vages, hätte ich es ignoriert. Aber er sagte konkret, Schubsen und Sturz. Ich dachte mir, vielleicht wusste der Typ wirklich, wo sie sich treffen und hatte deshalb eine sehr gezielte, aber erfundene Warnung ausgesprochen, um mich abzuhalten. Ich kannte ja überhaupt keine sozialen Strukturen in der Stadt. Ich wusste nicht, wem ich glauben oder vertrauen sollte. Ich grübelte etwa eine Stunde lang. Und als es dann Zeit war, zur Brücke zu gehen, bekam ich kalte Füße. Ich war ein Feigling. So fühlte es sich an. Ich war zu ängstlich, um hinzugehen, aus Angst, es könnte doch ein Trick sein. Gleichzeitig hatte ich Angst, damit meine einzige Chance auf Anschluss zu verspielen. Ich rang 2 Stunden lang mit mir, aber dann war es sowieso zu spät. Ich versank in eine leichte Depression. Und wie befürchtet, war die Reaktion am nächsten Tag genau so schlimm, wie ich es mir ausgemalt hatte. Meine neuen Freunde sagten mir, ich dürfe mich nicht mehr zu ihnen setzen. Ich sei total unhöflich gewesen, weil ich ihre Einladung ausgeschlagen hatte. Sie behaupteten, sie hätten fast die ganze Nacht auf mich gewartet und ich hätte ihnen nicht mal den Anstand erwiesen, auch nur 5 Minuten aufzutauchen. Ich war entsetzt. Ich hatte mir eingeredet, dass sie vielleicht nicht so krass reagieren würden, aber da stand ich nun rausgeworfen aus der Gruppe, bevor ich überhaupt die Chance gehabt hatte, mich zu beweisen. Ich war am Boden zerstört und setzte mich allein irgendwo hin. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, kam der stinkende rothaarige Junge wieder zu mir, als ob er Mitleid mit mir hätte. Ich weiß, was du jetzt denkst. Der stinkende Rothaarige ist eigentlich der coole Typ in der Geschichte und heute würde ich dir da vollkommen zustimmen. Aber damals, mit meinen 15 Jahren, empfand ich nur Verachtung für ihn. Wenn die Moral dieser Geschichte lautet, dass Kinder grausam sein können, dann schließt das leider auch mich mit ein. Denn auch dieses Mal sagte ich ihm, er solle verschwinden, mich in Ruhe lassen und bloß nicht daran denken, sich je wieder zu mir zu setzen. Ich verurteilte mich damit zu weiterer Einsamkeit, etwa eine Woche lang. Dann, durch einen reinen Zufall, kam ein weiterer neuer Schüler in die 10. Klasse. Ich dachte, das wäre meine Chance, endlich einen Freund zu finden. Er war ein Junge und schien ähnliche Interessen zu haben wie ich, also waren meine Hoffnungen groß. Bei der nächsten Gelegenheit setzte ich mich in der Mittagspause zu ihm und begann ein Gespräch. Doch schon in der nächsten Mittagspause wurde er von genau der Clique, aus der ich rausgeworfen worden war, zu sich gerufen. Genau, dieselbe alte Freundesgruppe, bei der ich nur kurz Mitglied gewesen war. Ich dachte sofort, dass sie das absichtlich gemacht hatten, und auf eine gewisse Weise hatten sie das wohl auch. Es schien, als hätten sie mich aus der Gruppe geworfen und wollten jetzt verhindern, dass ich mir eine neue aufbaue. Wie in einem Albtraum wurden aus den Leuten, die ich für Freunde gehalten hatte, meine Peiniger. Ich rutschte immer tiefer in eine typische Teenager-Depression. Ich sah, wie der neue Junge all die Dinge tat, die ich gerne mit diesen Leuten gemacht hätte. Und jeden Freitagabend lag ich in meinem Zimmer, total deprimiert, und fragte mich, was die wohl gerade an der Brücke machten. Offensichtlich hatten sie keinen Streich geplant, denn der neue Junge war mittlerweile seit Wochen mit ihnen unterwegs, vermutlich auch an der Brücke. Und wenn sie ihn von der Brücke gestoßen hätten, dann ging er verdammt gelassen damit um. Das machte mich nur noch trauriger und wütend, vor allem auf diesen stinkenden Rothaarigen. Ich dachte, er hätte mich absichtlich davon abgehalten, mit meiner zukünftigen Clique abzuhängen, nur um mich für sich allein zu haben. Und ehrlich gesagt, genau das hatte ich mit dem neuen Jungen auch versucht, der nach mir zur Schule kam. Ich erinnere mich an einen Freitagabend, an dem ich vor Wut auf diesen rothaarigen Jungen nur so kochte. Ich stellte mir vor, wie ich ihm in der Cafeteria eine reinhauen würde. So wütend war ich. Doch am nächsten Tag, als ich draußen mit meinem Vater Ball spielte, sagte er etwas, das mich zum Nachdenken brachte. Wenn sie dich ohne mit der Wimper zu zucken aus ihrer Gruppe geworfen haben, waren es sowieso keine echten Freunde. Und er meinte, ich würde am Ende froh sein, dass ich in jener Nacht nicht zur Brücke gegangen war, denn sonst wäre ich womöglich an diese Witzfiguren gebunden gewesen, die einen so oberflächlich behandeln. Damals war das ein wenig tröstlich, aber keiner von uns ahnte, wie recht er damit hatte. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, war ich schon 2 oder 3 Stunden wach, als mir auffiel, dass irgendetwas anders war. Ich war zwar noch nicht lange in der Stadt, aber Wochenenden waren hier wie überall. Viele Leute haben frei, keine Schule. Man sieht Leute spazieren, mit Hunden, Kinder auf Fahrrädern. Da gab es zum Beispiel immer diese 3 Kinder, die nachmittags und am Wochenende auf Fahrrädern auf der Straße unterwegs waren. Ich sah sie ständig. Aber an diesem Sonntagmorgen, über Stunden hinweg, sah ich keinen einzigen Menschen auf der Straße. Nur ein einziges Auto, das meiner Mutter, die vom Lebensmitteleinkauf zurückkam, bevor der Laden schloss. Ich erinnere mich, wie ich nach Hause kam, die Treppe runterging, um zu sehen, ob sie Snacks mitgebracht hatte, und sofort spürte, dass etwas nicht stimmte. Sie rief meinen Vater in die Küche. Als er kam, sagte sie mir, ich solle sofort nach oben in mein Zimmer gehen. Ich fragte, warum, und sie fuhr mich an, »Tu einfach, was ich sage.« Mein Vater schloss die Küchentür, und ich ging langsam die Treppe hoch, blieb aber auf halber Höhe stehen, um zu lauschen. Ich konnte nicht jedes Wort verstehen, aber genug, um zu begreifen, dass eine Leiche im Wald außerhalb der Stadt gefunden worden war und dass es vermutlich ein Schüler aus meiner Schule war. Ich war geschockt, entsetzt, aber ich hatte keine Möglichkeit herauszufinden, wer es war. Ich hatte ja keine Freunde, und das war noch vor sozialen Medien. Ich konnte nicht einfach nach Hashtags suchen oder irgendwas in einem Feed lesen. Ich musste bis Montagmorgen warten, um überhaupt etwas Konkretes zu erfahren. Kurz nach 8 Uhr morgens erhielten wir eine Durchsage vom Schulleiter. Wir sollten uns alle in der Turnhalle versammeln, zu einer besonderen Schulversammlung. Also machten wir uns auf den Weg. Alle Schüler strömten in die Sporthalle, nur dass eben nicht alle Schüler da waren. Und ich war vermutlich einer der Ersten, denen auffiel, was da nicht stimmte. Als alle sich in der Halle auf die Tribüne oder den Boden setzten, bemerkte ich, dass eine bestimmte Gruppe fehlte. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, meine ehemalige Freundesgruppe im Auge zu behalten, ehrlich gesagt aus Verbitterung. Ich wollte immer wissen, wo sie waren, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Während alle also durch die Eingangstüren kamen, hielt ich nach ihnen Ausschau. Doch je voller die Halle wurde, desto klarer wurde, sie waren nicht da. Als schließlich sicher war, dass niemand mehr nachkam, schloss ein Lehrer die Turnhallentür. Aber meine alte Clique blieb verschwunden. Und dann wurde mir schlagartig klar, entweder war einer von ihnen die Leiche, die im Wald gefunden wurde, oder sie hatten etwas wirklich Schreckliches getan. Der Direktor begann zu sprechen. Er erzählte uns, dass am Wochenende etwas Furchtbares geschehen war. Ein Schüler aus der 10. Klasse war tot aufgefunden worden, im Wald direkt außerhalb der Stadt. Viele hatten die Gerüchte schon gehört, aber es offiziell bestätigt zu bekommen, war dennoch ein Schock. Ich erinnere mich noch genau an das kollektive Keuchen und die »Oh mein Gott«-Rufe. Uns wurde gesagt, dass wir uns sofort an den Vertrauenslehrer wenden sollten, falls wir irgendetwas wussten, egal ob der Unterricht lief oder nicht. Wir erfuhren zunächst nicht, wer genau gestorben war, aber da eine Gruppe von 5 Schülern fehlte, war uns allen schnell klar, um welchen Kreis es ging, nur nicht welcher von ihnen es getroffen hatte. Es dauerte eine Weile, bis die Wahrheit ans Licht kam, aber ich hatte von Anfang an so ein Bauchgefühl. Und es stellte sich heraus, dass ich leider recht gehabt hatte. Die Leiche, die im Wald gefunden worden war, gehörte zu dem neuen Jungen, dem, der kurz nach mir in die 10. Klasse gekommen war. Man fand ihn in einer flachen Stelle des Flusses, direkt unter der alten Eisenbahnbrücke. Genau der Brücke, an der meine ehemaligen Freunde ihre Freitagabende verbrachten. Laut forensischem Bericht hatte es den Anschein, als sei er von der Brücke gesprungen, in der Annahme, dass der Fluss an dieser Stelle tief genug sei. In Wahrheit reichte das Wasser dort aber nur bis zu den Schienbeinen. Er brach sich bei dem Sturz beide Beine und verletzte sich einen Arm. Mit dem anderen versuchte er, sich aus dem Wasser zu ziehen, doch er war zu schwach und ertrank vor Erschöpfung. Zunächst ging man in der Stadt von einem tragischen Unfall aus. Vielleicht hatten die Jugendlichen getrunken oder Drogen genommen und einer glaubte plötzlich, er könne fliegen, wie diese alte Geschichte vom Studenten auf LSD, der vom Dach sprang, weil er sich für Superman hielt. Bei uns hielt sich diese Theorie aber nur ein paar Tage, denn als die Wahrheit ans Licht kam, war die Reaktion eine völlig andere. Zuerst dachten viele, der Junge sei irgendwie gefallen. Die Drogentheorie war weit verbreitet. Doch bald begannen einige zu vermuten, dass der Junge gestoßen worden war. Das war zunächst eine extreme, wenig populäre Theorie. Die Leute fragten sich, warum sollten sie den neuen Jungen einfach so umbringen? Meine potenziellen neuen Freunde waren vielleicht etwas durchgeknallt, aber waren sie böse? Bis heute weiß ich nicht sicher, ob es bösartig war. Aber die Polizei entschied, es war ein Gesetzesbruch. Als bekannt wurde, dass die Jugendlichen verhaftet wurden, ging ein Schock durch die ganze Gemeinde. Während der ersten Verhöre bei der Polizei dauerte es nicht lange, bis einer von ihnen auspackte. Die ganze Sache sollte ursprünglich nur ein Streich sein. Sie wollten den neuen Jungen von der Brücke stoßen, dachten, er würde einfach nass werden, nach Hause laufen und sie würden oben stehen und lachen. Doch das passierte nicht. Und sie bemerkten viel zu spät, was wirklich geschehen war. Angeblich rannten sie nach dem Sturz hinunter zum Fluss, zogen ihn aus dem Wasser und versuchten, ihn wiederzubeleben. Aber es war zu spät. Als ihnen klar wurde, dass er tot war, liefen sie einfach davon und ließen ihn dort liegen. Am nächsten Abend fand jemand, der mit seinem Hund spazieren ging, die Leiche. Einer der Jugendlichen kam wegen Totschlags zweiten Grades in eine Jugendstrafanstalt. Ein weiterer wurde wegen Beihilfe verurteilt. Die anderen drei kamen komplett ungeschoren davon. Die Polizei konnte offenbar nur den Stoß und die Vertuschung strafrechtlich verfolgen. Die restlichen drei gingen wieder zur Schule, als wäre nichts geschehen. Sie waren für den Rest der Schulzeit gebrandmarkt. Sie wurden ihre Schuld nie los, zumindest nicht in den Augen der anderen. Aber da war noch jemand, dem ich eine Entschuldigung schuldete. Der stinkende, rothaarige Junge. Karl und ich waren danach fast 20 Jahre lang Freunde, bis zu dem Tag, an dem wir ihn durch einen tragischen Autounfall verloren. Ich denke jeden Tag an ihn. Nicht nur, weil er ein enger Freund war, den ich plötzlich verloren habe, sondern auch, weil ich ohne ihn vielleicht heute gar nicht mehr hier wäre, um überhaupt einen einzigen Tag ohne ihn zu erleben. Also auf dich, Karl. Und auf alle wahren Freunde. Denn Gott weiß, wie schwer sie zu finden sind. Im Herbst 1986 befanden sich Keith und Elaine Dardine aus Mount Carmel, Illinois, in den ersten Schritten ihrer Familiengründung. Sie hatten bereits einen zweijährigen Sohn namens Peter, aber Keiths Arbeitslosigkeit bedeutete, dass sie weder ein Zuhause noch die Mittel hatten, ihr kleines Kind zu versorgen. Doch eines Tages zahlte sich Keiths unermüdliche Jobsuche aus und er bekam eine Stelle als Anlagenbediener bei der Wasserbehörde von Rand Lake in der Kleinstadt Ina. Ina ist eine kleine Stadt mit rund 1500 Einwohnern am Ufer des Rand Lake. Sie wurde in den 1840er Jahren von geflüchteten Cherokee gegründet und war über viele Jahre hinweg mit Tragödien und Blutvergießen verbunden. In den Nachbarorten wurde sie lange Zeit abfällig als die Reservation bezeichnet. Doch im frühen 20. Jahrhundert bestand die Bevölkerung von Ina hauptsächlich aus Menschen europäischer oder afroamerikanischer Herkunft. Als sich die Bevölkerungsstruktur allmählich veränderte, begannen merkwürdige Dinge im Ort zu geschehen. Und vielleicht das verstörendste Ereignis betraf einen Geistlichen namens Reverend Lawrence Hyde. Im Jahr 1924 war Reverend Hyde zu einer zentralen Figur in der Gemeinde Ina geworden. Er war beliebt, vertrauenswürdig und wurde regelmäßig von den Einwohnern aufgesucht, die ihn um Rat und seelsorgerliche Unterstützung baten. Im Frühling 1924 bemerkten Nachbarn, dass der Reverend ungewöhnlich oft Besuch von einer Gemeindemitglied hatte. einer jungen, hübschen und scheinbar frommen Frau namens Elsie Sweetin. In Wirklichkeit führten sie und der Reverend eine schockierend unerlaubte Affäre, die erst ans Licht kam, nachdem es zu zwei verdächtig plötzlichen Todesfällen kam. Im Juli starb Elsie Sweetins Ehemann nach einer qualvollen, langwierigen Krankheit. Doch der örtliche Gerichtsmediziner konnte keine Todesursache feststellen. Weniger als einen Monat später starb Reverend Hydes Ehefrau plötzlich an einer rasch einsetzenden, gewaltsamen Erkrankung. Diesmal untersuchten die Gerichtsmediziner den Fall auf eine mögliche Vergiftung und beide Leichen wurden positiv auf tödliche Dosen von Arsen getestet. Hyde und Sweetin wurden umgehend verhaftet und bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen fand man erhebliche Mengen des Gifts. Beide wurden wegen Mordes verurteilt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch in den darauffolgenden Monaten geschah etwas Merkwürdiges. Obwohl sie eindeutig des Mordes überführt worden war und das Gift in ihrem Haus gefunden wurde, wurde Elsie Sweetin ein neuer Prozess gewährt. Sie wurde freigesprochen und freigelassen. Ein Richter entschied, dass Elsie vom Reverend vollständig verdorben worden war. Einem Mann, der von Eifersucht und Begierde so überwältigt gewesen sei, dass er bereit war, das sechste Gebot zu brechen. Doch obwohl die Bewohner von Ina fest davon überzeugt waren, dass der Reverend bestraft werden musste, erschien ihnen die Vorstellung, dass er der Verführer gewesen sei, völlig unplausibel. Wie konnte Sweetin freigesprochen werden, obwohl sie offensichtlich an der Ermordung ihres Mannes beteiligt war? Es schien, als ob mehr dahinter steckte, etwas Unsichtbares, das unter der Oberfläche wirkte. Und eben diesen Ort wählten die Dardines im Herbst 1986 zu ihrem Zuhause. Keith Dardine organisierte vorübergehend eine Unterkunft in einem Wohnwagen auf einem Bauernhof. Ihn als bescheiden zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Doch bis das erste Gehalt eintraf, musste es genügen. Um zum Einkommen beizutragen, fand Elaine Dardine eine Anstellung in einem Bürobedarfsgeschäft im nahegelegenen Mount Vernon. Das Paar begann, soziale Kontakte zu knüpfen, indem es sich einem kleinen Musikensemble in einer örtlichen Baptistengemeinde anschloss. Bis Mitte 1987 hatten sie sich in der Region gut eingelebt. Obwohl sie immer noch im alten Wohnwagen lebten, waren sie glücklich. Die niedrigen Lebenshaltungskosten ermöglichten ein komfortables Leben und zusätzliches Sparen, mit dem Ziel, bald ein eigenes Haus zu kaufen. Doch trotz des äußeren Anscheins war nicht alles in Ordnung. Im Herbst 1987 bemerkte Elaine eine Veränderung in Keiths Verhalten. Er schien mit immer weniger Schlaf auszukommen, war gereizter und deutlich gestresster als sonst. Mehrfach fragte sie, ob alles in Ordnung sei, doch Keith wich aus und gab vage Antworten. Elaine, stets geduldig, hoffte, dass ein Tapetenwechsel helfen würde. Als das nicht eintraf, offenbarte sie ihm freudige Neuigkeiten. Sie war schwanger. Elaine und Keith hatten schon länger über ein weiteres Kind gesprochen, und Elaine ging davon aus, dass Keith die Nachricht freudig aufnehmen würde. Doch zu ihrer Überraschung war Keith entsetzt. Auf die Frage nach dem Grund meinte er nur, sie müssten so bald wie möglich umziehen. Sein Verhalten war mittlerweile von extremer Paranoia geprägt, doch er weigerte sich weiterhin, Elaine seine Ängste mitzuteilen. Erst als Elaine drohte, zurück zu ihrer Mutter zu ziehen, gestand Keith die Wahrheit. Die Region um Ina, genauer gesagt der Jefferson County, sei ein sehr gewalttätiger Ort. In den letzten zwei Jahren waren dort 15 Morde begangen worden, einige davon so grausam und unverständlich, dass sie jeder Logik trotzten. Der schlimmste dieser Fälle betraf einen jungen Mann namens Tom Odell, der 1985 seine Eltern, seine 14-jährige Schwester sowie zwei Brüder im Alter von 13 und 10 Jahren ermordet hatte. Er behauptete, unter dem Einfluss von LSD gestanden zu haben und sich für jahrelangen Missbrauch an seiner Person rächen zu wollen. Doch Zeugen erklärten, dass seine Mutter zwar autoritär gewesen sei, aber keineswegs missbräuchlich. Die Behauptungen, er sei gefesselt und ausgehungert worden, waren schlichtweg falsch. In Wahrheit hatte Tom schon in jungen Jahren Drogen konsumiert und kleinere Diebstähle begangen. Als er 18 wurde, stellten ihn seine Eltern vor die Wahl. Entweder ein Job oder Auszug. Tom entschied sich für eine dritte Option, die Auslöschung der ganzen Familie. Die Morde an der Familie Odell waren nur eine von 15 Mordserien, von denen viele bis heute ungelöst sind. Für Keith Dardine war Jefferson County kein Ort, um eine Familie großzuziehen. Als dann noch ein 15-jähriges Mädchen ganz in der Nähe vergewaltigt und ermordet wurde, erreichte Keith einen Wendepunkt. Er kaufte eine Schusswaffe und drohte einmal sogar damit, sie auf einen Fremden zu richten, der eines Nachts an den Wohnwagen klopfte und um einen Telefonanruf bat. Keith war überzeugt, dass es sich um eine Falle handelte. Als Elaine fragte, warum gerade sie ins Visier geraten könnten, gab Keith eine ausweichende und wenig überzeugende Antwort. Seine Angst war so groß, dass er bereit war, seinen gut bezahlten Job aufzugeben, nur um wegzukommen. Im November 1987 suchte er verzweifelt nach einem neuen Zuhause. Doch es war bereits zu spät. Was danach geschah, ist bis heute ein erschreckendes und ungelöstes Rätsel. Während seiner Zeit bei der Wasserbehörde galt Keith als zuverlässiger und pünktlicher Mitarbeiter. Als er am Morgen des 18. November 1987 nicht zur Arbeit erschien, versuchte sein Vorgesetzter, ihn telefonisch zu Hause zu erreichen. Da niemand abhob, kontaktierte er Keiths Eltern in Mount Carmel. Auch diese hatten nichts von ihm gehört und gingen davon aus, dass er sich im Wohnwagen befand. Die Sorge wuchs. Keiths Vater, Don Dardine, wandte sich an das Sheriffsbüro von Jefferson County und verabredete sich mit Beamten zur Wohnwagenadresse, um eine Überprüfung des Wohlergehens vorzunehmen. Don fuhr zu dem Gelände zwischen der Route 37 und den Gleisen der Union Pacific, nördlich der Grenze zu Franklin County. Dort erwarteten ihn bereits die Polizisten. Nach der Begrüßung übergab Don einen Ersatzschlüssel und trat zur Seite. Später sagte er, dass er die ganze Fahrt über ein schlechtes Gefühl gehabt habe, aber nichts hätte ihn auf das Grauen vorbereiten können, das ihn im Inneren erwartete. Im Schlafzimmer entdeckte die Polizei die leblosen Körper von Elaine und Peter Dardine sowie die Leiche eines neugeborenen Mädchens. Sie waren gefesselt, geknebelt, gefoltert und schließlich mit einem kindgerechten Baseballschläger zu Tode geprügelt worden. Der Schläger wurde am Tatort gefunden. Elaine war so brutal misshandelt worden, dass sie unter der Gewalt vorzeitig entbunden hatte. Ihr Kind starb kurz darauf ebenfalls unter Schlägen. Keith und auch sein Auto waren verschwunden. Zunächst vermuteten die Behörden, dass Keith seine Familie ermordet und dann geflohen war. Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit stürmte das Haus seiner Mutter in Mount Carmel, doch diese hatte ihren Sohn seit Tagen nicht gesehen. Die Suche ging weiter, bis am nächsten Tag eine Gruppe von Jägern Keiths Leiche auf einem Weizenfeld in der Nähe des Rand Lake College fand. Er war erschossen, erstochen und kastriert worden. Sein Auto, ein roter Plymouth von 1988, blieb weiterhin verschwunden. Gerade als die Polizei eine landesweite Fahndung nach dem Fahrzeug einleiten wollte, entdeckten sie etwas Erstaunliches. Ein identischer roter Plymouth stand direkt vor dem Polizeipräsidium in der Stadt Benton, nur etwa 18 Kilometer südlich vom Wohnwagen entfernt. Im Inneren befanden sich Blutspritzer und das Blut gehörte zu Keith Dardine. Mit der Verbreitung der Nachricht über die Morde breitete sich in der Gemeinde blankes Entsetzen aus. Einige Bewohner trugen offen Schusswaffen und eine Ausgangssperre für unter 18-Jährige wurde verhängt. Das örtliche Gymnasium sagte alle Sportunterrichtseinheiten im Freien ab und zusätzliche Polizeikräfte aus Nachbarbezirken wurden zur Unterstützung angefordert. Die Bewohner hungerten nach Informationen, doch die knappen Aussagen der Polizei schürten nur die Angst. Gerüchte machten die Runde. Manche behaupteten, Keith sei in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen. Andere sprachen von einem satanistischen Kult, der Elaines ungeborenes Kind geopfert habe. Doch eine dritte, ebenso düstere Theorie schien plausibler. Ein Hausarzt aus Jefferson County erzählte einer Regionalzeitung, dass viele seiner Patienten tief verstört waren. Ein Mann, der in der Nähe des Dardine-Wohnwagens lebte, berichtete von Schlafstörungen und einem Gewichtsverlust von 6 Kilo durch den Stress. Die Tochter des Vermieters der Dardines war ebenfalls traumatisiert. Sie ließ nachts das Licht an und war so verängstigt, dass sie oft bis zum Morgengrauen wach blieb. Der Gerichtsmediziner von Franklin County erklärte in einem Interview, dass er den Großteil der Angst für unbegründet halte. »Ich glaube nicht, dass es eine rationale Grundlage für die beinahe hysterische Stimmung gibt«, sagte er. »Doch auch wenn es sich womöglich um kollektive Hysterie handelte, die Ängste der Menschen waren real. Man sagte, wenn jemand in Jefferson County ohne Benzin liegen blieb, würde er nicht an Türen klopfen, sondern bis zur nächsten Schnellstraße laufen, um dort per Anhalter weiterzufahren. So groß war das Misstrauen nach den Dardine-Morden. Nach dem Obduktionsbericht bildete sich eine Sonderkommission mit rund 30 Mordermittlern, die rund um die Uhr Spuren verfolgten und Befragungen durchführten. Doch trotz aller Anstrengungen blieben die Fortschritte gering. Ein Mann, der frühzeitig in Gewahrsam genommen worden war, wurde nach dem Verhör wieder freigelassen, ebenso wie ein Kollege von Keith, mit dem er angeblich nicht gut ausgekommen war. Abgesehen von diesem Mitarbeiter gab es niemanden, der schlecht über Keith oder Elaine sprach. Die Autopsie ergab, dass keine Drogen oder Alkohol in den Körpern der Opfer gefunden wurden. Die geringe Menge Marihuana am Tatort wurde vermutlich von den Tätern zurückgelassen. Es wurde festgestellt, dass die gesamte Familie nachts und innerhalb einer Stunde ermordet wurde. Der Täter oder die Täter hatten sich die Zeit genommen, Elaine und die Kinder im Bett zuzudecken und die Szene teilweise zu säubern, was darauf hindeutete, dass keine Eile bestand und die Tat voll bewusst ausgeführt wurde. Obwohl es viele Spuren gab, war das Motiv völlig unklar. Die Hintertür stand offen, aber es gab keine Einbruchsspuren. Ein Videorekorder und eine tragbare Kamera lagen offen im Wohnzimmer, ebenso wie Bargeld und Schmuck. Nichts war gestohlen worden. Raubmord konnte ausgeschlossen werden. Auch ein sexueller Hintergrund konnte ausgeschlossen werden. Keiner der Leichen wies entsprechende Spuren auf. Keith und Elaine waren sich treu gewesen. Es gab keine Hinweise auf außereheliche Affären oder Spielsucht. Nichts deutete auf Schulden im kriminellen Milieu hin. Einige vermuteten, dass die Familie zufällig von einem durchgedrehten Fremden angegriffen wurde. Doch der Gerichtsmediziner aus Franklin County widersprach: "Ich glaube, es war eine sehr persönliche, gezielte Tat", sagte er. Ein Experte für Kulte erklärte, dass die Gerüchte über Satanisten unbegründet seien. Solche Gruppen würden in der Regel Körper verstümmeln, Organe entnehmen, Symbole hinterlassen und Kerzen am Tatort entzünden. Nichts davon wurde in der Dardeen-Wohnung gefunden. Die Polizei hielt es jedoch für möglich, dass es sich um eine Verwechslung handeln könnte, dass die Täter eigentlich jemand anderen töten wollten. Keiths Mutter, Joanne Dardeen, äußerte später den Verdacht, dass ein anderes Motiv hinter dem Mord steckte. "Ich glaube, jemand wollte Keith zum Drogenverkauf zwingen, und er hat sich geweigert", sagte sie 1997 in einem Interview. "Oder vielleicht hat jemand Elaine begehrt, und als sie ihn abwies, hat er seine Wut an beiden ausgelassen. Wir wissen es einfach nicht." Bevor der Fall offiziell zu den ungelösten Akten gelegt wurde, zog er die Aufmerksamkeit zweier Profiler des Bundeskriminalamts auf sich, die aus ihrem Hauptquartier in Chicago angereist waren, um die Beweise zu prüfen. Einer von ihnen erklärte, dass dieses Verbrechen nicht mit den üblichen Analysemodellen zu fassen sei. Es sei selten, dass so viele verschiedene Theorien gleichzeitig plausibel wirken. Joanne Dardeen setzte ihre Bemühungen fort, die Öffentlichkeit für den Fall zu sensibilisieren. In den 1990er Jahren kontaktierte sie regelmäßig die Polizei, um Hinweise weiterzugeben und Informationen zu erfragen. Mit der Zeit kristallisierte sich eine Theorie als die wahrscheinlichste heraus, dass die Dardeens einem Serienmörder zum Opfer gefallen waren. Eine Zeit lang interessierten sich die Behörden für Angel Maturino Resendiz, der unter dem Namen Rafael Resendiz Ramirez bekannt war und 1999 von der Polizei in Texas festgenommen wurde. Resendiz reiste oft per Güterzug durchs Land, suchte sich seine Opfer entlang der Bahnstrecken und erschlug sie meist zu Tode. Diese Vorgehensweise passte zwar teilweise zu den Dardeen-Morden, doch die Polizei von Illinois konnte ihn nie konkret mit dem Fall in Verbindung bringen. Nicht lange danach geriet ein weiterer Serienmörder ins Visier der Ermittler. Am 31. Dezember 1999 schnitt ein Mann namens Tommy Lynn Sells zwei Mädchen in der Nähe von Del Rio in Texas die Kehlen durch. Er behauptete, vor jeder Bluttat unter Blackouts gelitten zu haben, eine angebliche Bewältigungsstrategie für den Missbrauch seiner Kindheit. Auf wundersame Weise überlebte eines der Mädchen den Angriff und half später, ihren Peiniger zu identifizieren. Sells wurde verurteilt und zum Tode verurteilt. Während er auf seinen ersten Mordprozess wartete, begann er zahlreiche weitere Morde zu gestehen, darunter auch den Mord an der Familie Dardeen. In den 1980er Jahren lebte Sells überwiegend in der Nähe von St. Louis, Missouri. Er arbeitete gelegentlich bei Wanderjahrmärkten oder beging Diebstähle. Er nutzte Güterzüge als primäres Fortbewegungsmittel. Auf einer solchen Fahrt durch Jefferson County im November 1987 behauptete er, Keith an einem Autohof bei Mount Vernon getroffen zu haben. Sells behauptete weiter, Keith habe ihn zum Abendessen nach Hause eingeladen. Während des Essens sei Keith auf die Idee gekommen, sie könnten intime homosexuelle Handlungen ausüben, was Sells so sehr erzürnt habe, dass er ihn mit vorgehaltener Waffe zwang, zu dem Ort zu fahren, wo er ihn dann erschoss, kastrierte und schließlich verließ. Danach kehrte Sells zurück, um alle Zeugen zu beseitigen. »Ich war so wütend, dass ich es bis zum Äußersten getrieben habe«, erklärte er später. »Wut hat keinen Stopp-Knopf.« Später machte Sells seine eigene Glaubwürdigkeit zunichte, indem er seine Geschichte komplett änderte. In einer zweiten Version habe er den Wohnwagen mit einem Zu-Verkaufen-Schild entdeckt und eine Gelegenheit gesehen, eine abscheuliche Gewalttat zu begehen. Er wollte töten, verstümmeln, entsorgen. Und die Leute sollten glauben, die Dardins seien einfach weggezogen. Schließlich wisse er aus eigener Erfahrung, wie wenig Aufmerksamkeit armen Menschen geschenkt werde. Nach ein paar Bier habe er an die Tür geklopft und dem misstrauischen Keith gesagt, er sei an dem Wohnwagen interessiert. Nachdem er Zutritt erhalten hatte, überwältigte er ihn und zwang ihn, seine Frau und seinen Sohn mit Klebeband zu fesseln und zu knebeln. Danach fuhr Sells mit Keith aufs Feld, kastrierte ihn, erschoss ihn und ließ ihn dort sterben. Für einige war Sells spätere Hinrichtung eine Art Gerechtigkeit für die Familie Dardine, auch wenn er nie formell für deren Mord angeklagt wurde. Sowohl der Bezirksstaatsanwalt von Jefferson County als auch Sheriff Roger Mulch hielten ihn weiterhin für den Hauptverdächtigen. Der Grund? Obwohl Sells seine Geschichte änderte, kannte er Details, die nur ein kleiner Kreis von Ermittlern wusste. Für sie bestand kein Zweifel daran, dass Sells an dem Verbrechen beteiligt war, wenn nicht allein, dann mit Komplizen. Dass einige seiner Aussagen den Beweisen widersprachen, störte die Ermittler nicht. Sie vermuteten, Sells habe versucht, einen Mittäter zu decken, indem er allein die Verantwortung übernahm. Unabhängig von seiner Rolle in den Dardine-Morden, bestätigte die Polizei von Texas, dass Sells für 22 Morde verantwortlich war. Doch viele vermuteten, dass er seine Opferzahl übertrieb, um der Hinrichtung zu entgehen. Indem er ständig neue Morde gestand, zu denen es keine Beweise gab, hoffte er auf einen Deal oder zumindest auf Zeitgewinn, und möglicherweise entkamen dadurch andere Täter der Gerechtigkeit. Doch eines war klar, Sells sagte nicht die ganze Wahrheit über seine Begegnung mit Keith. Freunde, Familie und Ermittler waren äußerst skeptisch, dass Keith einen Fremden zum Essen eingeladen hätte. Wenn er nicht einmal einem Mädchen erlaubt hätte, zum Telefonieren hereinzukommen, hätte er ganz sicher keinen erwachsenen Mann reingelassen, sagte ein Freund. Auch Sells Behauptung, Keith habe sexuelle Avancen gemacht, wurde vehement bestritten. Die Ermittler gingen davon aus, dass Sells dieses Detail erfunden hatte, um seine Tat als gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Keiths Mutter war anfangs von Sells Schuld überzeugt. Sie wollte ihn sogar persönlich treffen, um mit dem Kapitel abschließen zu können. »Ich wollte immer jedes Detail wissen«, sagte sie. »Manche halten das für makaber, aber wenn jemand meiner Familie so etwas antut, will ich wissen, warum.« Sells hingegen zeigte sich einem Treffen gegenüber ablehnend. »Wenn Joanne mit mir reden will, schreien, weinen, mich schlagen, dann soll sie das Recht dazu haben«, sagte er. »Aber ein Tut mir leid reicht nicht. Was gibt es noch zu sagen? Ich kann ihr jeden Tag den Rest meines Lebens sagen, dass es mir leid tut. Es wird ihren Schmerz nicht lindern. Und wenn ich eines weiß, dann ist es Schmerz. Und der vergeht nicht.« Am Vorabend von Sells Hinrichtung jedoch äußerte Joanne Dardine plötzlich Zweifel. »Da ist ein kleines bisschen Zweifel«, sagte sie zu Journalisten. »Nicht, dass er es nicht getan hat, aber vielleicht hatte er Hilfe. Zu einem Treffen kam es nie. Doch zum Zeitpunkt von Sells Hinrichtung im Jahr 2014 war Joanne zu der Überzeugung gelangt, dass er nicht der Mörder ihres Sohnes, ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkel war. »Ich wollte, dass er am Leben bleibt, bis ich ganz sicher weiß, dass er es nicht war«, sagte sie der Nachrichtenagentur Associated Press kurz nach Sells Tod. »Die Dinge, die er sagte, passen nicht zu dem, was ich über Keith weiß. Viele Menschen glauben, der Fall sei abgeschlossen, aber für mich ist er das nicht und wird es niemals sein.«